Danke, ihr Lieben. Habt ganz herzlichen Dank, dass ihr uns als Gemeinde so in den Lobpreis Gottes mit hineinnehmt. Ja, es tut gut, sich von Gott berühren zu lassen. Das ist Anbetungsleitung. Das ist das, was uns im Herzen anrühren kann und wirklich bewegen kann und Kraft für den Alltag schenkt. Ja, von meiner Seite aus nochmal guten Morgen. Ich bin Sören. Ich freue mich, heute hier zu sein und gemeinsam mit euch Gott zu begegnen in seinem Wort. In diesem Sinne möchte ich auch noch ein kurzes Gebet sprechen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Sprich, Herr, deine Knechtin, dein Knecht hört. Amen. Wir feiern zusammen Abendmahl. Ihr seht hier den überfüllten Tisch. Ich gucke mal kurz, ob die Blume anbrennt.
Aber
ist genug Distanz. Also ein herrlich übervoller Tisch, das ist auch ein wunderbares Symbol für ja, Gottes überfließende Gnade zu uns. Dazu später noch mehr. Wir bitten Gott darum, dass er Finn segnet. Das tun wir hier vorne laut, zu dritt, später dann. Aber ihr als Gemeinde, ihr tragt auch alle mit. Zumindest lade ich euch herzlich dazu ein, innerlich und auch in den nächsten Wochen und Jahren weiter für unsere jungen Menschen, für Finn, zu beten. Was für ein Geschenk, dass wir so in Freiheit hier zusammenkommen können, das ist nicht selbstverständlich. In den letzten Wochen des Bibelunterrichts haben Max, Finn, Konstanze und ich uns mit dem Thema Abendmahl beschäftigt, gemeinsam an den Texten gearbeitet. Hauptsächlich haben wir uns mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium, wer mitblättern möchte, Lukas-Evangelium Kapitel 22 und dann ab Vers 7. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Lukas 22, Vers 7 bis 20. Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet das Passahmahl, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen: Der Lehrer sagt dir, wo ist das Gästezimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann? Und jener wird euch in einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es. Als sie aber hineingingen, fanden sie es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passahmahl. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte und brach es, gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Soweit erstmal der Bibeltext. Konstanze hat mir zur Vorbereitung freundlicherweise ein Magazin zur Verfügung gestellt, passend zum Thema Abendmahl. Das habe ich natürlich begierig durchgelesen und ich habe dort zwei Geschichten gefunden, die ich euch gerne vorlesen möchte. Eine längere Geschichte und danach noch eine kurze. Ein Ereignis 2010 in Chile, im chilenischen Bergwerk San José. Am 5. August fahren die Bergleute wie immer früh morgens in die Mine. Doch an diesem Tag ereignet sich im Stollen ein Steinschlag. 700 Tonnen Gestein lösen sich und schließen 33 Bergarbeiter ein, 700 Meter unter der Erde. Kann man übrigens bei Wikipedia nochmal nachlesen. Manche davon sind noch ganz jung und erst seit einer Woche in der Mine angestellt. Andere wiederum sind altgediente, erfahrene Mitarbeiter. Die Männer suchen als erstes den Schutzraum auf. Nacheinander finden sich alle dort ein. Keiner ist verletzt. Alle Bergleute der Schicht sind da. Keiner fehlt, stellen sie erleichtert fest. Im Schutzraum, in etwa so groß wie die Ladefläche von so einem Lastwagen und ohne äußere Belüftung, ist es sehr warm. In dem Artikel standen dann 27 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit. Eigentlich hätte dort Proviant für mehrere Tage liegen müssen. Eigentlich. Aber es gibt nur ein paar Dosen Thunfisch, Lachs, Kondensmilch und eine Packung Kekse. Alles abgelaufen. Zum Trinken nur Minenwasser, was da irgendwie runterläuft. Die Männer fangen erst einmal an, sich zu organisieren. Welche Räume sind noch intakt? Wo können wir uns aufhalten? Wie lange reicht das Essen? Wie teilen wir uns ein? Jeden zweiten Tag 2 Löffel Thunfisch pro Person. Das wird entschieden. Die Lampen können an den Batterien von diesen Minenfahrzeugen, die Schienen, die Gleise kennt ihr vom Sehen, aufgeladen. Über alte Minenschächte gibt es noch ein bisschen frische Luft. Der Schichtleiter wird von allen als Ordner dieses neuen Lebens anerkannt. So entsteht eine erste Geschäftigkeit. Man kann sich vorstellen, dass das erstmal hilft. Aber es dauert nicht lange, dann ist nichts mehr zu tun. Dann macht sich schnell Resignation breit. Und dann kommen ganz viele Gedanken, vielleicht solche heute Morgen, als ich aus dem Haus gegangen bin, da habe ich gar nicht richtig Tschüss gesagt. Ich wollte nur schnell los. Oder das letzte Mal, als ich eine Scheibe Brot gegessen habe, habe ich es nur heruntergeschlungen, so im Vorbeigehen. Wie köstlich wäre jetzt eine Scheibe Brot? Oder wie hat sich nochmal Regen auf der Haut angefühlt? Vielleicht sind es auch schöne Erinnerungen und Bilder in den Köpfen der Bergleute, die ihren Lebenswillen erhalten. Draußen an der Oberfläche wird schnell Hilfe geholt, schweres technisches Gerät herangeschafft, Fachleute kommen, die Ahnung von solchen Unglücken haben, aber die Zeit rinnt davon. Zu diesem Zeitpunkt sind noch nicht ganz 1,5 Wochen um, wo sie da alleine sind. Insgeheim fragt sich der Einsatzleiter oben draußen vielleicht schon, was werde ich den Familien sagen? Wie lange probieren wir das noch? Dass die verschütteten Bergleute noch leben, wenn ja noch Luft und Wasser haben, halten Experten für unwahrscheinlich. Genau wie die Arbeiter im Berg können auch die Angehörigen, die Familien von den Minenarbeitern draußen nichts tun. Dass sie damit rechnen müssen, ihre Lieben nicht mehr wiederzusehen, wird ihnen schon langsam klar. Eine Gemeinde richtet einen Gebetskreis ein, manche Familien rücken noch enger zusammen. Unter der Erde bei den Bergleuten ist sehr schnell alles erledigt, was man erst einmal tun kann. Die Männer können nur warten und hoffen. Und dieses Nichts-Tun-Können, das ist das Schlimmste. Gegen die Resignation ankämpfen, gegen die Hoffnungslosigkeit und die schlechte Laune. Manche der Bergleute sind gläubig und beten zunächst jeder für sich, aber einer von ihnen hat eine Intuition. Fasst Mut. Er regt an, gemeinsam zu beten und leitet ein gemeinsames Gebet an. Von nun an beten die Männer 2x täglich. Wir nähern uns langsam der 2-Wochen-Grenze, mittags und abends. Sie haben keine Bibel, aber sie merken, wie viel sie jeweils doch noch behalten haben. Manche kennen einzelne Verse, andere biblische Erzählungen. Die verschiedenen Puzzleteile können sie zusammenfügen. Aus dem gemeinsamen Gebet wächst so eine starke Erfahrung, dass sie fühlen, Christus ist hier, mitten bei uns. Er ist einer von uns. Bergmann Nummer 34, einer von uns. Diese Erfahrung trägt sie durch schwierige Phasen. Einmal hören sie so einen Suchbohrer, der da runtergerattert kommt, ganz in der Nähe. Er kommt immer näher, die Vorfreude steigt, sie sind euphorisch. Aber dann wird das Geräusch wieder leiser. Der Suchbohrer war ganz in der Nähe. Aber er hat die Bergleute nicht gefunden und sie können sich nicht bemerkbar machen. Die Vorräte müssen sie immer weiter strecken. Und als klar ist, dass jeder seinen letzten Löffel abgelaufenen Thunfisch bekommt, beschließen sie daraus, etwas ganz Besonderes zu machen. Mit dem letzten Löffel Thunfisch feiern die verschütteten Bergarbeiter 700 Meter unter der Erde ein letztes Abendmahl. Ja, wird sich für die wie ein letztes Abendmahl angefühlt haben, weil sie wussten ja nicht, dass sie das überleben werden. Die Geschichte der Bergarbeiter nimmt ein gutes Ende. Wenige Tage nach dem letzten Mal bricht ein weiterer Suchhammer an einer Stelle durch den Berg durch, zu der die Arbeiter Zugang haben. Sie machen einen Zettel daran fest: Es geht uns gut, die 33. Man kann sich den Jubel vorstellen, oben und auch unten. Und die Geschäftigkeit, mit der drinnen und draußen wieder Hilfe organisiert wird, in der ganzen Welt beteiligt man sich. Ich habe in dem Wikipedia-Artikel gelesen, so eine ganz tolle Kapsel wurde da gebaut, die NASA hat mitgeholfen. Und am 13. Oktober, also fast 2,5 Monate, nachdem sie verschüttet waren, wurden sie gerettet. Ein Großteil der Menschen auf der ganzen Welt kann das live am Fernseher mitverfolgen. Und das ist eigentlich ein gutes Bild für das Evangelium, die frohe Botschaft. Irgendwo hämmert, irgendwo klopft ein Hammer, bohrt sich durch die Gesteinsschichten über mir zu unserer Rettung aus dem Dunkeln, bohrt sich zu mir, fürchtet euch nicht, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Irgendwo hofft jemand für uns, glaubt daran, dass es ein Ende haben wird mit allem Streit und aller Spaltung und dass wir in Frieden leben miteinander und mit der Erde. Unser Leben wird die Erde nicht kaputt machen. Menschen werden andere Menschen nicht ausbeuten. Es wird kein Land geben, aus dem Menschen fliehen müssen. Gereist wird, weil man zu jemandem möchte, aus Sehnsucht zueinander, nicht voneinander weg. Erinnerungen bringen Lächeln in die Gesichter und nicht Schmerz. Singen tun alle, auch jene, die vermeintlich keinen Ton treffen, und es klingt besonders schön. Die Menschen hören einander zu, auch die, die sich eigentlich gar nichts zu sagen haben. So wird es sein. Deswegen feiern wir jetzt schon Abendmahl miteinander mit Brot und mit Thunfisch, feiern, dass Gott in unsere Dunkelheit gekommen ist. Wie soll das gehen, da ich doch von keinem Rettungsprogramm weiß? Fürchte dich nicht, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Soweit die lange Geschichte, jetzt noch eine kurze. Kester Bruin berichtet Folgendes über die Gestaltung einer Abendmahlsfeier in seiner Gemeinde. Das hier vorne ist ja der Altar. Der Altar ist ein kleiner weißer Würfel. Der Austeilende steht dahinter, Brot in der Hand und erklärt, was dieser Ritus bedeutet. Er spricht ruhig und so sind wir auf das, was kommt, überhaupt nicht vorbereitet. Dies ist der Leib Christi, der für euch gebrochen wurde. Mit diesen Worten wirft er das Brot auf den Boden. Dann nimmt er den Kelch. Dies ist das Blut Christi, das für euch vergossen wurde. Er schüttet den Wein quer über den Altar. Er fließt auf den Boden wie Blut. Wir sitzen da, sprachlos. Das ist schockierender als alles andere zuvor. Unerwartet, unsanft. Ehrlich, eine Mitarbeiterin sammelt das Brot auf und legt die Brocken auf den Altar. Sie füllt noch mehr Gläser mit Wein, lässt aber das Umgestoßene liegen. Wir kommen immer zu zweit nach vorne. Auf jeder Seite des Altars steht ein Spiegel und als wir uns hinknien, können wir uns selber zuschauen, wie wir die Gaben empfangen. Auf dem Spiegel steht: Ihr seid mein Leib. Diese Abendmahlsfeier ist ein Teil einer thematischen Auseinandersetzung einer Gemeinde mit dem Thema Schmutz. Und sie schildert überzeugend, wie Jesus den Schmutz von uns Menschen nicht scheut. Und wie steril viele von unseren Gemeinden geworden sind. Unzugänglich für dreckige Menschen. Ja, diese provokante Abendmahlsfeier schafft gute Voraussetzungen dafür, dass die Teilnehmenden wachgerüttelt werden, für das, was es bedeutet, dass Blut Christi vergossen wurde, um Schmutz sauber zu machen und was es heißt, dass sein Leid gebrochen und sein Blut vergossen wurde, ohne jegliche Garantie auf dankbare Abnehmer, ohne jegliche Garantie von sauberen Behältern aufgenommen zu werden. Und beim Hinknien, beim Erniedrigen, kann die Botschaft, ihr seid mein Leib, gelesen bzw. empfangen werden. Soweit die beiden Geschichten. Die haben mich auf ganz unterschiedliche Art und Weise berührt. Es sind zwei extreme Beispiele, die so nicht in meinem Alltag auftauchen. Aber an dieser Stelle ist es mir wichtig, die Verbindung zum Bibelunterricht zu schaffen und zu unserem lebenslangen Bibellernen. Finn, du hast in den letzten 2 Jahren zusammen mit deinen Bibelunterrichtsmitschülerinnen sowie Konstanze und mir viele Geschichten aus der Bibel kennengelernt. Und ich wünsche dir, dass du an dem Beispiel vom Thema Abendmahl erkennen kannst, wie vielfältig das Wort Gottes ist. Und die Tiefe, der Reichtum, der Schatz an Begegnung und Erfahrung mit Gott, das soll dich in deinem Leben stärken. Und das gilt natürlich für jeden Einzelnen hier von uns. Gott beschenkt dich im Abendmahl mit dem wunderbaren Reichtum seiner vielfältigen Gnade. Zurück zum Bibeltext. Es ist die Zeit des Pessachfestes. Die Juden feiern den Auszug aus Ägypten, die Befreiung von der Sklaverei durch Gottes Hilfe und Führung. Jesus und seine Jünger waren damals schon einige Zeit in der Nähe von Jerusalem. Und weil Jesus so provokante Ideen hatte, fühlten sich die politischen und religiösen Machthaber extrem verunsichert. Sie wollten ihn töten. Die Nachfolgerinnen von Jesus hatten vielleicht die Hoffnung, dass Jesus die Römer besiegt und aus dem Land drängt. Und danach sollte er noch die eigennützigen religiösen Machthaber von der Spitze vertreiben. In Vers 15 heißt es, und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Jesus hat einen tiefen Wunsch danach, das Pessachfestmahl mit seinen Nachfolgern zu feiern. Es hat eine ganz besondere Bedeutung für ihn. Er weiß ganz klar von der Mordabsicht der Mächtigen. Er geht davon aus, getötet zu werden. Aber er nimmt sich Zeit und er verschafft sich Zeit, um ein letztes Mal tiefe Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, die ihn in den letzten 3 Jahren am engsten begleitet haben. Der Ort von diesem Dachgeschoss-Festsaal inklusive Polsterliegen ist geheim, so kann Judas ihn nicht vorab verraten. Von dem genauen Ablauf des Pessachfestabends erfahren wir aus dem Lukasbericht nichts. Der Auszug aus Ägypten und die Befreiung von der Sklaverei spielen an dieser Stelle keine Rolle. Brot und Wein, also Traubensaft in unserem Fall, sind die einzigen ausdrücklich erwähnten Bestandteile der üblichen Pessach-Feiertagsgebete und Erzählungen. Jesus stellt sich selbst in das Zentrum einer neuen Feier. Die Erzählung von dieser Feier, die handelt von Jesus. Warum hat sich Jesus mit Sehnsucht nach diesem gemeinsam festgesehnt. Sich mit Sehnsucht sehen klingt ein bisschen komisch, aber so steht's da, weil er an diesem grünen Donnerstagabend die neue Abendmahlsfeier eingeführt hat, einführen wollte und auch getan hat. Warum war es ihm so wichtig, diese neue Feier einzuführen? Weil er seinen Jüngern den Schlüssel zum Verstehen der nächsten Tage geben wollte. Weil die Jünger haben sich ja was anderes vorgestellt, was passieren wird. Er hat seine Jünger wahrscheinlich überrascht und wahrscheinlich auch provoziert. Selbstverständlich war das Essen von Menschenfleisch und Menschenblut verboten im Judentum. Wenn man mal ins Johannesevangelium blättert, ins 6. Kapitel, ab Vers 51, dann ruft Jesus genau dazu auf. Und unsere Lukasstelle, die ist eigentlich nur ein bisschen weniger zurückhaltend formuliert. Mich persönlich hat es schon immer irritiert, warum wir im Abendmahl Leib Christi und Blut Christi sagen und das dann empfangen, geben oder empfangen. Fand ich immer schon ein bisschen komisch. Offensichtlich geht es, Gott sei Dank, hier aber nicht um ein wortwörtliches Verstehen. Es ist ganz ausdrücklich nicht so, dass Brot und Wein sich damals oder heute auf zauberhafte Weise in Jesu Menschenfleisch oder Menschenblut verwandeln. Jesus meint seine Selbsthingabe mit dem Brot und mit dem Wein, um das nochmal ganz klar zu sagen. Die Jünger hatten vielleicht die Hoffnung, dass Jesus die nächsten Tage überleben würde. Jesus als strahlender Sieger über seine Feinde war ihre Erwartung. Der Schlüssel zum Verstehen von Jesu Leiden und Tod liegt aber genau in den Worten Jesu im letzten Abendmahl: Ich gebe mich für dich hin. Am Ende von Vers 15 sagt Jesus: Ehe ich leide. Gleich nach unserem Textabschnitt spricht er über den Verräter, der ihn verrät. Jesus war in der schrecklichsten Lage, die wir uns vorstellen könnten. Er wusste, seine Ermordung steht unmittelbar bevor. Er hätte sich befreien können, einfach abhauen und die ganze Sache mit dem Reich Gottes vergessen können. Aber Jesus geht freiwillig in das schmerzhafte Leiden. Er, der ohne Sünde war, nimmt den Verbrechertod auf sich. In Vers 16 wird eine Hoffnung erkennbar, auf die Jesus sich stützt, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Jesus hatte die Hoffnung, dass Leiden und Tod nicht das letzte Wort über ihn haben. Sein Vertrauen auf Gott, den Vater, ermöglicht ihm auch diese nächsten schweren Schritte. Sein Lebensende im Leiden, unter Folter, bis zum Tod am Kreuz zu gehen. In Vers 19 spricht Jesus dann die bekannten Worte: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Warum sollte Jesus überhaupt unschuldig leiden? Warum musste es sein, dass er für uns am Kreuz ermordet wurde? Warum musste er sich selbst für uns hingeben? Warum sollen wir uns heute an dieses schreckliche Ereignis von vor 2000 Jahren erinnern? Wäre eigentlich ein bisschen komisch. Es sind nicht nur die habgierigen, religiösen und politischen Führer des Volkes, die Schuld haben. Die brutale Besatzungsmacht der Römer trägt ihren Teil bei, auch wenn Pontius Pilatus fälschlicherweise behauptet, keine Mitschuld zu haben. Der hemmungslose Mob, die Volksmasse, die ebenso Jesu tot will, ist mitschuldig. Ja, selbst Petrus, einer der besten und engsten Freunde von Jesus, verrät ihn, ehe der Hahn dreimal kräht. Er behauptet, ihn nicht zu kennen, um sich selbst zu schützen. Würde Jesus heute zu unserer Zeit geboren werden und leben, dann würde etwas Ähnliches wie damals passieren. Wir schaffen es einfach nicht, das Leid an Unschuldigen zu vermeiden. Egal wie sehr du dich anstrengst, irgendwer leidet immer unter deiner Existenz. Und wenn es nur die Tiere der Massentierhaltung oder die Pflanzen der industriellen Agrarwirtschaft sind, unser Leben ist immer Leben auf Kosten anderer Lebewesen. Jesus musste sterben, um den Teufelskreislauf aus unseren Bedürfnissen und unserem Versagen zu durchbrechen. Er wurde am Kreuz ermordet, weil Menschen wie du und ich ihre eigenen Vorteile durchgesetzt haben. Er hat sich freiwillig für dich hingegeben, weil er weiß, du schaffst es nicht allein. In meinem Alltag erlebe ich Sklaverei und Unterdrückung der Sünde. Ich lebe nicht in Ägypten und ich baue auch nicht dort mit Ziegelstein an einer neuen Pyramide, aber ich erlebe meine eigene Unfähigkeit, mich selbst zu befreien. Aus dem, was mich zerstört, aus dem, was mich kaputt macht. Jeder noch so lobenswerte Vorsatz zu guten, freundlichen, hilfsbereiten Leben von mir scheitert an einem bestimmten Punkt. Wenn ich selbst einen Nachteil habe, zögere ich, den Weg der Hingabe zu gehen. Beim Bettler in der Stadt denke ich, der kauft sich doch sowieso Alkohol von meinem Geld, da gebe ich gar nichts. Bei einer Arbeitskollegin, die früher Feierabend macht, achte ich natürlich umso mehr auf meine eigenen Überstunden, damit ich ja nicht zu kurz komme. Welche Momente hast du selbst bei dir vor Augen? Diesen Widerspruch zwischen Gottes Weg folgen und doch deine eigenen Ziele umsetzen. Wie hilft es dir, dass Jesus sich hingegeben hat, in deinem Alltag anders zu leben? Was macht das Abendmahl für einen Unterschied? Dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus lädt dich ein. Unterbrich dein Verhalten im Alltag. Stopp dich selbst. Erinnere dich, was er für dich getan hat. Mein Inneres zieht sich vor Schmerz zusammen, wenn ich die Berichte lese in den vier Evangelien, wie und dass Jesus leiden musste. Die Folter und Demütigung, der Verrat und die Ungerechtigkeit, die lassen mich nicht kalt. Im Abendmahl, wie wir es jetzt heute im Gottesdienst feiern oder auch sonst, da taucht das nicht so deutlich auf. An dieser Stelle, nimm dir die Zeit, diese Zeugnisse in den vier Evangelien immer wieder einmal nachzulesen und nachzuempfinden. Jesus' Vorbild hilft mir, innezuhalten. Da, wo ich nur ganz darauf ausgerichtet bin, meinen eigenen Vorteil zu erlangen, will ich unterbrochen werden, will ich mich von Jesus unterbrechen lassen. Warum lohnt sich das? Weil ich dann nicht in diesem Teufelskreislauf von meinen Bedürfnissen und meinem Versagen stecken bleiben muss. Vielmehr werde ich von Jesus befreit. Mein Blick weg von mir, hin zu ihm, hin zu einer anderen Person zu richten. Das kann im Alltag ganz unterschiedlich aussehen. Für mich zum Beispiel Vorfahrt gewähren, obwohl ich selbst Vorfahrt hätte. Egal ob im Auto, Fahrrad oder Fußgänger. Natürlich ist es wichtig, auf deinem Recht zu bestehen. Andere sollen dich nicht übervorteilen. Aber nutz die Gelegenheit. Wenn du die Großzügigkeit geschenkt bekommst, deinen Mitmenschen Freiräume zu schaffen. Letzter Vers, Vers 20, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Gott hat in Jesus einen neuen Bund mit uns Menschen geschlossen. Diesen Bund nenne ich mal Gnade vor Recht. Gerecht wäre es, wenn ich leiden müsste. Dafür, dass ich gemein bin, rücksichtslos, verbissen, verschwenderisch und faul. Aber Gott schaut mit Augen voller Liebe auf mich. Er liebt ohne Bedingung, so wie du jetzt bist, von Herzen und mit tiefer Sehnsucht nach dir bist du bei Gott willkommen. Mit deinen Sünden, mit deinem Schmerz, mit deinen Leiden bist du vor allem und zuerst geliebt. Irgendwo in deinem Leben gibt es Bereiche, wo du unfähig bist, das Gute zu tun. Du willst das Gute und tust aber das Böse. Jesus reißt dich durch die feste Zusage dieses neuen Bundes aus dem, wo du verstrickt bist, heraus. Er ist dir Hilfe und Unterstützung, wenn du zum Beispiel mit professioneller Hilfe von einer Sucht loskommen möchtest. Er füllt dich mit Kraft, dass du vergeben kannst, wenn Bitterkeit und Streit in deinem Leben sind, die du aus deinem Leben räumen möchtest. Er schenkt dir Vertrauen, die Fähigkeit loszulassen, wenn du krampfhaft festklammerst. Diesen neuen Bund schließt Gott einseitig mit uns Menschen. Wir Menschen mögen gerne Verträge, können wir uns absichern, gegebenenfalls Ansprüche an die Gegenpartei geltend machen. Gott besiegelt mit Jesus Blut, das für dich vergossen würde, einseitig einen Freispruch. Und das gilt noch bevor du einen Schritt auf Gott zugetan hast. Die Jünger von Jesus, die wurden damals vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das gilt für uns heute auch. Jesus hat den Tod am Kreuz bereits besiegt. Ein für alle Mal. Halleluja. Er wurde von den Toten auferweckt. Er lebt als Auferstandener. Ich möchte schließen. Im Abendmahl bist du herzlich eingeladen, dazu immer wieder neu dein eigenes Ja zu finden. Von Gottes Seite aus ist alles getan. Von ihm aus gilt ein unumstößliches Ja zu dir. Nichts kann dich trennen von Gottes Liebe zu dir. Amen. Ich lade ein zum Abendmahl. An dieser Stelle bitte ich Max und Finn, wenn du möchtest, auch nach vorne. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl austeilen. Kommt ruhig schon nach vorne. Vom organisatorischen Ablauf her lade ich euch ein, in Gruppen hier nach vorne, beziehungsweise in Gruppen einzeln nach vorne zu kommen. Wir fangen da hinten an und dann die Flügel, das machen wir dann gleich. Ich lese aus dem Brief von Paulus an die Korinther und ich bitte euch dazu aufzustehen, die Einsetzungsworte, wie sie uns in dieser Variante überliefert sind. Also Paulus spricht, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist, dies tut zu meinem Gedächtnis.